Wie schön, dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Seelsorgerin Sina Schröder.
Du hast es eben schon angesprochen, du hast dich ja von deinem Mann getrennt und bist ausgezogen. Man muss dazu sagen, du bist mehrfach am Tag auch in dem alten Zuhause, im Pfarrhaus, wo deine Kinder oder eure Kinder ja auch aufgewachsen sind, ihr zusammen eben den Familienalltag bestritten habt. Du bist dann ausgezogen, damit die Kinder da bleiben können, in ihrem gewohnten Umfeld, und bestreitest aber immer noch den Familienalltag. Das heißt, sie sind entweder auch bei dir oder du fährst halt wirklich mehrfach am Tag in das alte Zuhause, um da zu sein. Was, wenn man hinter die Kulissen guckt und Common Sense hat, extra Aufwand für dich ist, wo ich mir selbst die Frage stelle manchmal, boah, wie macht sie das? Ja, wer dich auf Insta verfolgt, weiß, du bist eine Frühaufsteherin, dein Tag ist durchgetaktet. Und trotz alledem, obwohl du den Mehraufwand auf dich nimmst, ja, habe ich verfolgt, dass auf Insta, und vielleicht war es auch überhaupt nicht böse gemeint, aber diverse Kommentare gekommen sind, ja, wie fühlt sich das denn an, wenn du jetzt die Familie da lässt und die Familie verlässt als Mutter? Und wie ist das denn der arme Ex-Mann dass der jetzt allein mit den Kindern ist und alleinerziehender Vater ist? Wie kannst du nur, obwohl das überhaupt nicht der Sachverhalt ist und trotzdem, obwohl du das auch so darlegst, wie es ist und jeder mit Common Sense sehen kann, es gibt keinen alleinerziehenden Vater in der Konstellation. Im Gegenteil, kommen diese Fragen, die ja auch unterschwellig eine Anschuldigung sind, aus diesem Rollenbild der Mutter, der Frau geboren. Wie hast du dich damit gefühlt? Was sagst du dazu?
Ja, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir Bilder im Kopf haben, Narrative im Kopf haben, die für uns einfach der Standard sind. Und alles, was von diesem Standard abweicht, von dem, was wir gewohnt sind, das ist erstmal komisch. Es ist komisch, dass ein Paar sich trennt und die Mutter das Haus verlässt oder den Wohnraum mit den gemeinsamen Kindern verlässt. Das braucht immer sehr viel Erklärung dann auch, zu sagen, naja, das ist das Pfarrhaus. Das gehört zu dem Beruf meines Mannes eben dazu. Da war überhaupt nicht die Frage, wer gehen muss, wenn wir uns trennen. Das war ganz klar, dass ich dann diejenige bin, die gehen muss. Und ich habe tatsächlich literally dann in einer leeren Wohnung mit nichts außer meinem Koffer neu angefangen. Ich habe gleich gesagt, ich möchte keine Möbel mitnehmen. Ich möchte, dass das Zuhause der Kinder so bleibt, wie es ist. Aber tatsächlich ist die Wahrnehmung, obwohl mich diese Trennung viel gekostet hat, auch für die Kinder viel gekostet hat, natürlich, die Mama ist gegangen. Und das liegt eben daran, dass man sich diese Verschmelzung von Kindern und Mutter, das ist so tief verinnerlicht im Mindset unserer Gesellschaft, dass man sich das gar nicht denken kann, wie kann das eine Mutter allein von ihrem Herzen her schaffen, nicht mehr mit den Kindern unter einem Dach zu wohnen. Und wie gesagt, an vielen Tagen ist das so, dass ich gleich früh zu den Kindern fahre, die sehen mich zum Frühstück, die jüngsten Kinder wecke ich auf. Gestern Abend bin ich in meine Wohnung gefahren, in die Wohnung mit meinem neuen Partner, nachdem ich meine jüngste Tochter ins Bett gebracht habe. Also es gibt auch viele Tage, da ist das ins Bett bringen das Letzte und das Aufwecken das Erste, was wieder geschieht. Und ich finde das so unglaublich wichtig, dass man dieses Mindset von normaler Familienstandard, dass man das aufbricht. Mir schreiben auch so unglaublich viele Frauen, es tut gut zu sehen, dass ihr ein anderes Familienmodell lebt. Wir sind mittlerweile beide in neuen Partnerschaften, mein Ex-Mann und ich auch. Und trotzdem versuchen wir einfach noch Familie zu sein, als Familie Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, auch am Wochenende mal eine Unternehmung gemeinschaftlich zu machen, einfach zu zeigen, Familie muss nicht zerbrechen, zwangsläufig daran, dass eine Partnerschaft zerbricht, sondern wir können eben als ehemaliges Liebespaar weiterhin befreundetes Elternteam sein Und es ist natürlich nicht ohne Krisen möglich. Es sind auch immer Schwierigkeiten, denen man sich dann gegenüber sieht. Ich versuche die auch zu thematisieren. Das ist nicht alles rosarot auf meinem Account. Das ist sehr ehrlich. Und trotzdem ist das möglich, dass man eben sich als Paar trennen und als Elternteam befreundet und zusammenbleiben kann. Und dennoch muss ich sagen, dass das für mich sehr schmerzhaft ist, auch immer wieder zu sehen, dass Menschen dieses nicht gesehen werden, dass nicht gesehen wird, was mich das gekostet hat, was mich das auch kostet, jeden Tag mehrmals zu den Kindern zu fahren, um da zu sein, um gegenwärtig zu sein. Ich richte auch hier in der Wohnung Kinderzimmer ein, aber wie gesagt, ich bin bei Null gestartet. Ich habe keine Möbel mitgenommen. Ich richte peu à peu, wie Geld übrig ist, hier Kinderzimmer ein. Wir haben hier keine Küche, sondern nur Elektrokochplatten. Die Kinder sind mittlerweile auch gerne hier, aber es ist einfach nicht dieses vollwertige Zuhause wie das, was sie bei ihrem Vater haben, das ich natürlich auch mit aufgebaut habe. Das ist ja nicht nur das Zuhause beim Papa, sondern das Zuhause beim Papa ist deswegen ihr vertrautes Nest, weil ich da 15 Jahre auch mit dran gebaut und gearbeitet habe, dass es sich für die Kinder eben so anfühlt dort. Ne? Und auch mein Auszug und so wie mein Auszug vonstatten gegangen ist, dass ich gesagt habe, behalt die Möbel da, für die Kinder soll sich nichts an ihrem Nest ändern. Auch das ist ja etwas, was aktive Entscheidung von mir war, zugunsten der Kinder zu sagen, ich penne halt erstmal auf einer Matratze und habe eben kein Bett. So, ja, das ja, und ich glaube, dass wir noch viel mehr diese besonderen Konstellationen, andere Lebensmodelle auch offen und fröhlich nach außen tragen müssen, dass langsam so dieses Standardbild aus den Köpfen verschwindet. Weil ich glaube, viel, viel Leid und viel Selbstverlust hat darin seinen Grund, dass wir einfach mit Standardbildern, mit Narrativen aufwachsen, an denen wir uns ausstrecken, die wir normal finden und wo wir jede Abweichung irgendwie als, ja, als Kritik, als selbst, jede Abweichung, egal wie mutig wir die leben, es bleibt ein Stück Selbstkritik. Einfach deswegen, weil es eine Abweichung ist. Und wenn wir diese Normalstandards aufbrechen, dann kann das, glaube ich, Versöhnung mit uns selbst schaffen, weil das nämlich dann Raum eröffnet für Vielfalt, auch Vielfalt der Lebensmodelle. Eine Mama, die eine eigene Wohnung hat, aber trotzdem ganz, ganz, ganz viel Zeit mit den Kindern verbringt und für die Kinder da ist. Und ich merke, dass das ankommt. Ich merke, dass das bei den Kindern ankommt, an der Art und Weise, wie sie mit mir über diese Situation sprechen. Ich hatte gestern ganz emotionales Erlebnis mit meinen Kindern. Ich hatte nachdenklich einen Moment, während ich bei den Kindern war. Mir sind plötzlich die Tränen gekommen. Die Kinder haben gefragt, Mama, was hast du? Und ich versuche offen über meine Gefühle zu sprechen und habe gesagt, ich glaube, die Situation, wie sie jetzt ist, die Trennung, die neuen Partnerschaften, all das war richtig. Und trotzdem vermisse ich manchmal die Zeit, wo Familienleben einfach war und wo ich einfach den ganzen Tag bei euch sein konnte. Und manchmal, wenn ich hier bin, fällt mir das auf und es fehlt mir eben normalen Familienalltag mit euch zu haben. Und die Kinder, die haben meine Tränen gesehen, die haben mich in den Arm genommen, die haben mich getröstet. Und mein älterer Sohn, der eigentlich am längsten Probleme mit dieser neuen Situation hatte und sehr damit gehadert hat, mit allem, was passiert ist, mein älterer Sohn, der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, die Dinge verändern sich und wahrscheinlich kommen auch noch viele Veränderungen. Aber wenn man das Alte nicht zurückhaben kann und nicht zurückhaben will, dann muss man versuchen, das, was man hat, bestmöglich zu gestalten. Und der ist 10. Und der ist 10 und hat mir so viel Trost gegeben in dem Moment. Und da merke ich, ja, ich habe ganz viel richtig gemacht mit dem, was ich getan habe. Ich habe meinen Kindern mitgegeben, du darfst aus einem Leben, das für dich nicht mehr passt, du darfst rausgehen. Du lässt niemanden allein, wenn du selbst bist. Du kannst so viel Liebe auch weiterhin geben, auch wenn du aus Standard-Konstellationen ausbrichst. Und habe meinen Kindern, glaube ich, ganz viel Lebensmut mitgegeben. Ne? Dass mein 10-Jähriger schon sagen kann, man kann das, was man hat, immer bestmöglich gestalten. Das ist eine Lektion, wenn er die mit 10 schon verinnerlicht hat. Das wird ihn für sein ganzes Leben stark machen. Und das ist so schön zu sehen und das ist auch der Kern von Familie für mich. Und da sehe ich, dass Familie nicht zerbrochen ist bei uns, sondern dass sich Familie einfach nur verändert hat, dass ich meinen Kindern in diesem Zerbruch so viel Nähe, so viel Liebe, so viel Ehrlichkeit, so viel, so viel offenes Mitnehmen in diesen Prozess geben konnte, dass sie jetzt 1,5 Jahre nach der Trennung in der Lage sind, in schwachen Momenten von mir diese Liebe und Zuversicht zurückzugeben. Und das, ja, das hat mir gezeigt, da ist Familie nicht zerbrochen, sondern da ist in einem Zerbruch Familie einfach intakt geblieben. Ne? Dieses Band der Liebe, das ich versucht habe, zwischen mir und den Kindern aufrechtzuerhalten, das hält richtig, richtig fest. Das war ein schöner Moment gestern.
Das glaube ich. Also ich würde sagen, du hast alles richtig gemacht. Also das hat dir dein Sohn ja gespiegelt. Im Sinne von auch für euch, aber auch für die Kinder, ne? Also für ihr weiteres Leben, weil wir wissen, wie schmerzhaft das ist, wenn uns gespiegelt wird oder wenn wir selber glauben, wir müssen in Kategorien bleiben und es gibt nur diese eine Kategorie und dieses eine Optimal. Und wenn wir da ausbrechen, dann ist es immer ein Gefühl von, ich bin gescheitert und deswegen bleiben viele auch da drin. Und das ist ja weder für einen selbst gut, noch für alle anderen Beteiligten. Und auch im Coaching, also in meiner Arbeit, geht es ja darum, hauptsächlich neue Wege zu erkennen. Ja, also es gibt so viele Wege, die wir in den unterschiedlichen Lebensbereichen neu beschreiten können, uns neu formatieren können, ohne gescheitert zu sein, im Gegenteil, sondern das alles sind Lösungen, um das, was jetzt gerade für uns nicht mehr funktioniert, warum auch immer, ja, aber wir spüren, es funktioniert nicht mehr in uns, auch in dem Miteinander, dass es eben neue Wege gibt, die wir vielleicht noch nicht sehen oder die wir vergessen haben oder die wir uns überhaupt nicht erlauben zu erspähen aufgrund von Konditionierungen. Und wenn wir das uns aber erlauben, dass die Welt einfach so viel größer wird und ja, sich was Neues formatieren darf und formieren darf, sorry. Ja, und dass das Neues entstehen darf und das darum darf, ja, finde ich ganz, ganz wichtig, es darf Neues entstehen. Und in einer Elternschaft, in einer Beziehung, in der Beziehung zu mir selbst, in dem, wie ich meinen Lebensentwurf gestalte. Und es ist eben nicht das Ende, ja, sondern es ist der Anfang von etwas Neuem. Und ich finde, du lebst das und lässt uns daran teilhaben. Und das kann ich mir vorstellen, dass du unheimlich viel Zuspruch auch bekommst im Sinne von nicht nur, hey, super, wie du das machst, sondern, okay, ich sehe ja auch für meine Situation, da ist ein Fernrohr, durch das ich gucken kann. Und da sehe ich Neues und das macht Mut und das ist eben nicht Scheitern. Ja? Wie ist das denn, du bist ja auch Seelsorgerin, hauptsächlich für Frauen und ich kann mir vorstellen, dass all das, worüber wir hier jetzt heute gesprochen haben, auch die Mehrzahl der Themen sind, die da auf den Tisch gebracht werden. Und dieses Verhaktsein von oder Feststecken in Kategorien, Feststecken in der Kategorie Frau, Feststecken in der Kategorie Beziehung, Feststecken in der Kategorie Mutter, Feststecken, wo bin ich, wer bin ich? Und du hast uns jetzt so ein bisschen mitgenommen, wie du es wieder geschafft hast, wieder du selbst zu sein. Und das ist jetzt nicht nur der Phönix, der aus der Asche steigt, sondern ist auch ganz viel Schmerz mit verbunden. Was würdest du oder was gibst du Frauen mit, die genau auch an dem Punkt stehen und sagen, hey, ich weiß überhaupt nicht, wer bin ich? Was ist meine Identität? Und ich möchte wieder ein Gefühl davon kriegen, ohne all diese Rollen loszulassen, weil ich möchte ja auch Mutter sein und ich möchte vielleicht auch Partnerin sein, vielleicht nicht in dieser Partnerschaft, vielleicht in einer anderen, vielleicht aber auch in dieser, ich möchte ja auch Frau sein, aber wie komme ich wieder zu dieser ja, Selbstfindung und dem wieder ich sein? Was ist so das Erste, was du vielleicht auch den Hörerinnen mitgeben kannst, wo kann ich anfangen?
Ich glaube, so der erste Schritt, Und daraus ist ja auch mein Buch entstanden, aus diesem, was Frauen mir immer wieder spiegeln: Ich habe mich selbst verloren oder ich weiß gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Ne? Das Internet ist voll von diesen Tipps: Mach doch mehr Me-Time, tu was für dich selbst. Und das Problem ist manchmal schon viel, viel gravierender, viel tiefer greifend, dass Frauen mir immer wieder schreiben: ich weiß gar nicht, was ich für mich selbst machen soll. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich bin erstmal Ehefrau geworden. Und ich muss sagen, dass ich in meinen ersten Ehejahren mich erschreckend so verhalten habe wie die Blaupause einer Ehefrau, die ich einfach kannte. Na, ich habe plötzlich angefangen, für meinen Mann zu kochen. Und das fühlte sich gut an. Das fühlte sich deswegen gut an, weil ich dem entsprach, was ich kannte. Und einer Vorlage zu entsprechen, ein Ja der Gesellschaft zu hören, ganz, ganz deutlich von jemandem gespiegelt zu bekommen oder es auch nur zu empfinden. Zu empfinden, ich passe in das, was die Gesellschaft von mir verlangt, das fühlt sich auf einer gewissen Ebene gut und richtig an. Und auch Mutter zu werden. Wie viele Frauen werden Mütter, weil das einfach dann in einer gewissen Lebensphase dran ist. Das macht man so. Man heiratet, man setzt Kinder in die Welt und dann braucht es ein Eigenheim. Und man folgt irgendwie so einem roten Faden, der so der Normalstandard ist, wenn man dann ins Erwachsenenleben eintritt. Und das fühlt sich gut an, weil es sich gut anfühlt, dem zu entsprechen, was wir als normal kennen, weil wir den Zuspruch der Gesellschaft, das Ja unserer Eltern, das Ja unserer Nachbarn, das Ja unserer Schulfreunde spüren, die sagen: Ah ja, gut, du hast auch ein Haus gebaut, sehr gut, ne? Du hast 3 Kinder in die Welt gesetzt, ja, das ist das, was wir von dir erwarten. Man spürt Zuspruch und es fühlt sich ganz lange richtig an, was man da tut. Und ich ermutige immer wieder Frauen, die sagen: Ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin, diese Stimme der Gesellschaft, die sich gut anfühlt und die Stimme des eigenen Herzens wieder beide hören zu lernen. Ne? Nur weil sich das gut anfühlt, dass du plötzlich als Ehefrau anfängst, deinen Mann jeden Mittag zu bekochen, muss das nicht bedeuten, dass das du bist. Und das ist für viele ein richtig tiefer Erkenntnisprozess. Es fühlt sich gut an und trotzdem bin das nicht ich. Es fühlt sich deswegen gut an, weil es stimmig ist mit dem, was meine Eltern sich wünschen, mit dem, was meine Freunde machen. Und trotzdem bin das nicht ich. Und da einfach zu sensibel zu werden, sich zu fragen, ist das die, ich frage ganz oft, welche Stimme sagt dir das? Ist das deine Stimme? Ist das die Stimme der Gesellschaft? Ist das die Stimme deiner Freunde? Und wenn man da versucht, wenn man sich diese Frage immer wieder stellt, welche Stimme in meinem Inneren spricht da zu mir, wenn man sich da immer wieder kritisch hinterfragt, dann merkt man irgendwann, diese Dinge zu differenzieren und zu spüren, das fühlt sich richtig an, jetzt ein Haus gebaut zu haben, das fühlt sich irgendwie stimmig an, aber bin ich das, die jetzt hier in diesem Eigenheim Zimmer einrichtet? Was ist eigentlich aus der Person geworden, die in ihren wilden 20ern gerne campen gewesen ist? Oder ich bin ein Mensch, ich habe schon immer unheimlich gerne im Auto geschlafen. Ich bin von Herzen Autoschläferin. So, und einfach da zu merken, ja, das tolle Pfarrhaus, das Eigenheim einrichten, so, ne, das ist das, was meine Eltern schon glücklich gemacht hat, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, und dann an den Punkt zu kommen, zu sagen: Du, Sina, eigentlich bist du doch von Herzen eine, die gerne im Auto pennt, die wegfährt, ihr Auto irgendwo hinstellt und im Auto pennt. Oder ich habe dann irgendwann das Draußenschlafen für mich entdeckt und alle haben gesagt: Ja, du kannst doch nicht wie so ein, das war richtig böse, du kannst doch nicht wie so ein Penner da auf dem Balkon schlafen. Du hast so ein tolles Haus, warum machst du das? Aber es hat sich für mich einfach so sehr nach mir angefühlt. Na, und genau, und dieser Prozess, je häufiger wir dieser inneren Stimme folgen, desto deutlicher wird die auch. Ich sag vielen Frauen: Du kannst das trainieren. Geh einfach mal in den, das ist so ein Basic-Tipp, den ich dann immer wieder gebe, geh mal in den Supermarkt und frage dich: Worauf habe ich Hunger? Was möchte ich mir heute Mittag zu essen kochen? Ne? Und geh nicht am Sushi vorbei, weil du denkst, das mögen die Kinder nicht. Oder, weißt du, dann zieht es einen zur Fleischtheke, weil man denkt, ah, mein Partner liebt einfach Nackensteak so sehr. Sondern geh mal hin und schalte diese ganzen Gedanken, was die Kinder gerne wollen oder was die Kinder nicht mögen, was du deinem Partner für eine Freude machen kannst, schalte das mal aus und frag dich nur: Was möchte ich jetzt? Und kauf das, was du gerne essen möchtest, und bereite es dir zu und freu dich an dem, was du nur für dich gemacht hast. Und das ist für viele schon eine echte Herausforderung, zu sagen: Okay, ich würde das jetzt gerne machen, aber das passt ja irgendwie nicht so in mein Familiengefüge, in die Erwartungen, die meine Familie an mich stellt. Und dann zu sagen, nee, mach das trotzdem. Und je häufiger man in alltäglichen Situationen genau das lernt, desto lauter wird die Stimme, die man in seinem Inneren hat. Und ich sage mal, das fühlt sich erstmal wie Egoismus an, ne, so für sich selbst da zu sein. Aber in einer gesunden Familie ist es, glaube ich, so, dass ein Gefüge von Menschen entsteht, die auch in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Und das lernen meine Kinder von mir. Dass die Bedürfnisse meiner Kinder wichtig sind, das lernen sie als Babys und Kleinkinder dadurch, dass ich ihre Bedürfnisse erfülle. Aber irgendwann kommt ein Switch. Irgendwann werden meine Kinder größer und dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, lernen sie durch mein Vorbild, dadurch, dass ich mich wichtig nehme, dass ich meine Bedürfnisse wichtig nehme. Dadurch lernen Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, sich selbst wichtig zu nehmen und sich selbst wichtig zu finden. Und dass dieser Switch, dass der klappt, das schaffen ganz viele nicht. Die denken, meine Kinder, denen zeige ich, dass sie wichtig sind, indem ich sie wichtig nehme und mich selbst vergesse. Na? Aber dadurch lernen die etwas ganz Essentielles für ihr Erwachsenenalter nicht, nämlich, dass sie irgendwann im Leben, ob man Freunde hat, ob man Partner hat, irgendwann steht man im Leben alleine da. Du beginnst dein Leben im Kreise deiner Familie, aber am Ende deines Lebens wirst du ganz alleine da stehen. Denn die Beziehung zu dir wird immer die wichtigste sein. Und deine Beziehungen werden nur dann klappen, wenn die Beziehung zu dir selbst stimmt. Wenn du deine Bedürfnisse kennst und freundlich eintragen kannst und mit einem anderen Menschen ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen verschiedenen Bedürfnissen herstellen kannst. Aber das kannst du nur, diese gesunde Beziehung kannst du nur aufbauen, wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst hast. Und das lernen Kinder nicht dadurch, dass wir sie pimpern, dass wir sie an die erste Stelle setzen, sondern dass sie uns als Vorbild haben für, hey, ich selbst bin auch noch wichtig. Ne? Das lernen Kinder dadurch, dass sie es bei uns ganz aktiv in vielen kleinen Momenten des Alltags sehen. Na, wenn ich nach Hause komme und sage, so, ich habe mir jetzt hier Sushi selbst gemacht, weil ich da richtig Lust drauf hatte, dann lernen Kinder etwas Essentielles. Und das bedeutet ja nicht, dass meine Kinder dann verhungern. Ich frage dann schon, wo hättet ihr dann Lust drauf? Und manchmal gibt es dann ein buntes Potpourri an Mittagessen. Ja, aber ne, sie lernen eben dann auch zu sagen, Mama, mir geht's heute nicht gut, kannst du mir nicht eine Suppe kochen. Und ich sage, ja, wenn dir das jetzt gut tut, mache ich das für dich. Und wenn du 5 Jahre älter bist und in der Studentenbutze alleine wohnst, dann mach das für dich. So, das kriegen sie mit. Da wachsen sie in einem Egoismus, der nicht egoistisch ist, weil er beziehungsfähig macht. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Und darüber hast du ja auch unter anderem dein Buch geschrieben mit dem Titel Selbstlos. Die Zweifel der modernen Mütter, die alles geben und sich selbst dabei verlieren. Und es geht in dem ersten Teil des Buches, in den ersten Kapiteln, um den Identitätsverlust und dann aber um die Selbstwerdung. Also ja, all das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Und gibst uns da eben mit, warum ist dieser Identitätsverlust? Habe ich diesen Identitätsverlust, wie konnte es dazu kommen? Also quasi auch so ein bisschen der Anfang unseres Gespräches. Und dann geht es im zweiten Teil des Buches darum, okay, wie finde ich denn meine Identität, beziehungsweise wie werde ich wieder ich selbst? Selbstwerdung nennst du das so schön. Finde ich übrigens ein super Wort. Und nimmst uns da auch mit an die Hand, was du gemacht hast. Von den großen Umbrüchen zu den kleinen Routinen. Ja, Selbstliebe als Tu-Wort zum Beispiel. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und hast du selber ein Lieblingskapitel? Das ist so eine blöde Frage immer, ne? Also ich fand die Frage immer so blöd, wenn die mir immer...
Lieblingskapitel ist immer schwer. Ich glaube einfach, dass gerade dieser zweite Teil Selbstwerdung von mir den Lieblingsgedanken, so kann ich das vielleicht sagen, enthält, dass es wichtig ist, dass wir auf die Suche gehen nach dem, was uns selbst das Gefühl gibt, die Momente zu suchen, wo ich ganz mit mir selbst alleine und erfüllt bin. Und das kann in unterschiedlichen Momenten passieren. Entweder dadurch, dass wir etwas machen, was uns so zutiefst ausmacht, indem wir Hobbys pflegen. Das kann aber auch einfach sein, indem wir uns diesen kleinen Glücksmomenten des Alltags aussetzen, wo wir das Gefühl haben, wir vergessen alles um uns herum und es ist so schön und wir genießen, was wir haben und erleben. Auch das sind Momente, wo wir mit uns selbst eigentlich eine ausreichend gute Gemeinschaft haben. Und das ist ja das, was ich auf Instagram ganz oft so die kleinen Glückse nenne, das kleine Glücksgefühl, das Gefühl, mit mir selbst gerade gute Gemeinschaft, ausreichend Gemeinschaft zu haben. Was ist das in deinem Leben, was dir das Gefühl gibt, boah, ich mit mir selbst, das ist ein ganz tolles Match. Und wie kann ich diese Momente in meinem Leben eigentlich noch stärker kreieren? Wie kann ich denen mehr Raum geben? Und ich glaube, gerade dieses Kapitel, dass Frauen Raum einnehmen dürfen und Raum gestalten dürfen, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Weil Frauen das oft vergessen, dass sie Raum einnehmen dürfen. Na, es gibt so diese gesellschaftlichen Erwartungen, da werden Räume gezeichnet, in denen sich Frauen aufhalten dürfen. Na, du hast Mutter zu werden, du hast Ehefrau zu werden, du hast dich um dein Haus zu kümmern, du solltest aber auch deine Berufstätigkeit nicht vernachlässigen. Du darfst sexy sein, aber zieh dich bitte nicht aus. Und wenn du dich ausziehst, hast du den perfekten Körper. Das sind alles Räume, gedankliche Räume, in denen wir uns bewegen. Und dieses Kapitel Raum einnehmen, das ist etwas, wenn du fragst, was das Lieblingskapitel ist, dann ist es vielleicht das, dass wir uns wieder Räume schaffen, die wir selbst gestalten. Und das können konkrete Räume sein. Manchmal rate ich auch, schaff dir einen konkreten Raum für dich selbst. Es haben tatsächlich immer mehr Frauen, mit denen ich im Gespräch bin, auch den Mut, alternative Wohnlösungen zu finden. Zu sagen, ich habe mir einen Bauwagen in den Garten gestellt, weil ich kein Zimmer im Haus habe, aber ich wollte gerne mein eigenes Zimmer haben. Deswegen habe ich jetzt einen Bauwagen im Garten oder ein Gartenhaus. Letzte Woche hat mir eine Frau geschrieben, dass sie sich eigentlich von ihrem Mann trennen wollte, aber gemerkt hat, sie will sich gar nicht aus dieser Partnerschaft befreien, sondern sie möchte eigentlich wieder eine eigene Wohnung haben. Und da ist die Zwischenlösung eben jetzt, dass sie sagen, wir leben wieder getrennt. Wir haben auch die Kinderbetreuung zum Teil in beider Hände, zum Teil in einer Art Wechselmodell, aber wir sind immer noch zusammen. So. Das sind ganz konkrete äußere Räume, die Frauen sich schaffen dürfen. Aber natürlich sind auch diese vielen inneren Räume damit gemeint. Auch die, die darf es geben, die darf man sich eben gestalten, dadurch, dass man seine eigenen Definitionen schafft, deine eigene Definition von Schönheit, deine eigene Definition von Mutterschaft, deine eigene Definition davon, wie du leben willst, wie du arbeiten willst, wie du Beziehungen gestalten willst. Na, da darf man sich peu à peu eben einfach aus diesen vorgegebenen Räumen hinaus bewegen und neu definieren. Du definierst, wie deine Partnerschaft aussieht. Du definierst, ob du am liebsten mit deinem Partner unter einem Dach leben willst oder ob getrennt leben eigentlich der Hot Shit für eure Beziehung ist. Du definierst, wie du als Mutter zu deinen Kindern bist. Ne? Und dann einfach unseren eigenen Entscheidungen, unsere Seele, unser Gepräge mitzugeben. Ne? Auch das ist Raum nehmen und Raum gestaltend. Wenn wir den Mut haben, einfach zu sagen, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, ich würde das lieber anders machen und ich mache das mal anders. Und wenn wir das authentisch machen, wenn wir das mit einem Selbstbewusstsein machen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es für uns selbst das Beste ist, dann ist das auch oft das Beste für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir einfach die besten Mütter für unsere Kinder sind. Deswegen, weil die uns in unserem Profil, in unserer Einzigartigkeit brauchen, die. Ich habe dir vor unserem Gespräch erzählt, ich habe heute Morgen angefangen mit einem Kaffeetrinken mit meiner älteren Tochter, die jetzt mittlerweile in der Pubertät ist mit all ihren Pubertätsproblemen und die dann sagte, Mama, ich habe so das Gefühl, einfach mit meiner introvertierten Art nicht richtig in meine Klassengemeinschaft, in das Schulsystem reinzupassen. Und wenn ich dann meiner Tochter sage, das bist du, an dir ist nichts verkehrt. Das ist das Schulsystem, das System, in das du reingehören sollst. Das ist zu eng. Das ist zu eng für dich mit deiner Persönlichkeit. Wenn ich meiner Tochter das sage, dann weiß die, wovon ich spreche, weil die mich als ihre Mama vor Augen hat und weiß, Mama ist genau diesen Weg der Enge, den Weg ausbrechen aus der Enge, den ist sie in den letzten 2 Jahren gegangen. Sie sieht das an mir, was das bedeutet zu sagen, nee, das ist mir, das beengt mich, das sieht mein Selbstsein nicht, das schränkt mein Selbstsein ein wie ein Korsett, ich muss hier raus. Das hat sie gesehen. Und das sage ich ihr mit einem Leben im Hintergrund, das sie sieht, das eben illustriert, was ich sage. Und das gibt ihr eben die Möglichkeit zu sagen, stimmt, diesen Weg ist Mama auch gegangen. Das enge Korsett von Institutionen, das darf man ablegen. Und so darf sie sich eben auch sie ändert nichts an dem Schulsystem. Sie muss da nach wie vor hingehen. Sie muss nach wie vor ihre Klassenarbeiten abliefern. Aber sich den inneren Raum zu schaffen, zu sagen, ich bin da zwar in dieser Institution, aber ich bin mir dessen bewusst, das ist ein enges Korsett und ich muss da nicht reinpassen. Ich darf meinen eigenen Weg finden und ich bin ein introvertierter Mensch. Ich werde nie gute mündliche Mitarbeit zeigen, obwohl das gefordert ist in diesem System. Aber das ist okay. Das ist okay, der Fehler liegt im System und nicht in mir. Ich bin einfach ganz wunderbar, so wie ich bin. Das ist heute Morgen Thema unseres Gesprächs gewesen und das kann sie mir abnehmen und das kann sie annehmen, weil ich das durch mein Leben, durch meine Persönlichkeit einfach ihr vorlebe, wie das aussehen darf.
Das ist so wertvoll. Und Leute, Selbstlos, das Buch, ich kann es wirklich empfehlen. Und ja, ihr hört ja selber, falls ihr Sina nicht eh schon kanntet, ihr wisst jetzt alle, warum ich heute meinen Fangirl-Moment habe. Ich kann schon gar nicht mehr gerade aussprechen. Weil es einfach, du gehst neue Wege. Es schafft Raum. Auch, dass du gesagt hast, Raum gestalten auch, ja, dass wir Räume gestalten können. Deine Arbeit bringt uns in unsere Selbstwirksamkeit und ja, richtet das Licht auch auf die dunklen Plätze, wo wir eigentlich nie hingucken, weil das uns vorgelebt wird oder nicht vorgelebt wird, aber bei uns gesagt wird, dass das mit Scham behaftet ist, mit Schuld behaftet ist, was es überhaupt nicht ist. Und da neu zu gestalten und alles, was du sagst, geht einfach so tief und ist so schlau und gleichzeitig eben auch so unprätentiös. Ich kann jeder von euch das Buch empfehlen. Ich bin ja auch großer Fan von deiner Steady-Kolumne. Also ich kriege ja wöchentlich von dir Post. Und ja, liebe es. Also ich warte da schon immer drauf. Sina hat nämlich nicht nur ein Buch geschrieben, sondern hat eine ganz tolle Kolumne ins Leben gerufen. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was über deine Kolumne.
Ja, ist auch Teil meines Selbstwertungsprozesses, verbunden mit diesem Entschluss eben, mich aus der Erwartung, nur Mutter zu sein, rauszulösen, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein? Und da habe ich ganz am Anfang gedacht, ich möchte eigentlich schreiben, ich möchte Schreiberin sein. Und habe eben durch diese, also Steady ist eine Plattform für Autoren, für Content Creator, wo man einer zahlenden Mitgliedschaft eben so den Content oder die Texte, die man liefert, zur Verfügung stellen kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, ob man sich wöchentlich für 3,50 Euro eine Frauenzeitschrift kauft oder ob man sagt, ich zahle diese 3,50 Euro, um eben diese Kolumne lesen zu können. Das ist wahrscheinlich ungefähr vergleichbar so ein bisschen. Ne? Womit füttere ich mich eigentlich? Genau, und da habe ich eben aus meiner Instagram-Community heraus einfach eine Leserschaft um mich gesammelt, die gesagt hat, ja, wir mögen, was du zu sagen hast. Wir werden zahlende Mitglieder eben dieser Montagskolumne, Wort zum Montag heißt das. Über diese Plattform bin ich auch als Seelsorgerin aktiv. Wer mich da eben abonniert hat, der kann eben auch mich als Seelsorgerin in Anspruch nehmen über den E-Mail-Weg. Auch das finde ich eine ganz schöne Art und Weise, mit Menschen in Kontakt zu sein, die sagen, face-to-face ist mir das irgendwie unangenehm oder peinlich oder sowas. Das nehmen auch tatsächlich viele in Anspruch, weil das eben so ist, dass die meisten Leute mich über meinen Instagram-Kanal sehr gut kennen, mich einschätzen können, mein Leben kennen und das Gefühl haben, sie wissen, wem sie sich anvertrauen, weil wer mich auf Instagram folgt, der kennt mich, glaube ich, tatsächlich sehr authentisch, wie man eine gute Freundin kennt. Das heißt, die wissen, wo sie sich mit ihren Problemen melden können, aber gleichzeitig auf diesem E-Mail-Weg sehr anonym bleiben und sich mir anvertrauen. Und ich glaube, die Leute, die Menschen, die mir folgen, die wissen, glaube ich, dass ich ich habe selbst Schwächen, ich habe selbst, mein Leben hat Schattenseiten, ich gehe mit meinen Fehlern auch sehr offen um. Deswegen haben, glaube ich, viele das Gefühl, und das ist auch das, was ich rüberbringen möchte, dass ich da einfach auch nicht verurteilend bin, dass ich sehr offene Arme habe, dass man mir, glaube ich, nichts erzählen kann, wo ich denke, oh mein Gott, was ist dir passiert, sondern da bin ich tatsächlich, ich versuche die offenen Arme zu sein, die ich selbst auch immer wieder brauche, weil ich auch ein Mensch mit Fehlern und Schattenseiten und Scheitern bin. Und das eben für andere Leute zu sein, das ist da mein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Und das ist auch eben Teil dieses Prozesses gewesen, zu fragen, wer möchte ich eigentlich sein? Ich habe gemerkt, ich möchte Schreiberin sein und ich möchte gerne Seelsorgerin sein. Ich möchte die offenen Arme und das offene Ohr für andere Leute sein. Und fühle mich einfach so mit dieser Selbstständigkeit sehr, sehr wohl. Das Buch ist ein Teil davon, so ein bisschen die Quintessenz meiner Arbeit in den letzten Jahren. Genau. Und da, das ist auch ein Stück, ein ganz, ganz großes Stück Selbstwerdung in dieser Selbstständigkeit, die ich mir da aus dem Nichts erschaffen habe. Genau.
Und das Buch bekomme ich ja in jeder Buchhandlung, ist ja auch schon Spiegel Bestseller. Glückwunsch. Und wo schaue ich denn am besten, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mehr von Sina. Ist es am besten, dass die Leute über dein Instagram gehen und dann von da aus zur Kolumne, zum Angebot der Seelsorge kommen? Oder was sollen wir hier, wie kommen wir am schnellsten zu dir, Sina? Das ist die Frage eigentlich.
Ja, ich glaube, der direkteste Weg zu meinem Leben ist tatsächlich mein Instagram-Account @feelslike_Sina. Da teile ich viel von meinem Leben, da kann man auch meine Beiträge sind alle Textbeiträge, da kommt man auch am ehesten in Kontakt mit meinen Gedanken, mit der Art meiner Schreibe und die Leute, die eben auf diesem Weg ein bisschen reinschnuppern konnten und sagen können, also damit können wir uns verbinden oder da wollen wir gerne mehr von lesen. Die kommen auf diese Weise tatsächlich auch auf meine Steady-Seite oder können auch da schon mal einen Blick ins Buch werfen, um zu schauen, ob das was ist, ob sie sich da gerne weiter vertiefen wollen. Also herzliche Einladung, tatsächlich da auch in meine Instagram-Hut zu kommen. Ich freue mich über neue Gesichter und herzlich willkommen.
Ich verlinke das natürlich nochmal alles in den Shownotes. Und ja, liebe Sina, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer haben sich so viel mitnehmen können, ich auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Danke für deinen Mut, für das Aufmachen und dich zeigen und auch verletzlich machen und neue Wege beschreiten und Räume einnehmen und Räume gestalten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke auch recht herzlich für die Einladung. Es war ein ganz schönes Gespräch. Ich hoffe nach solchen virtuellen Begegnungen, dass es mal den Moment gibt, wo man sich tatsächlich auch im Real Life gegenübersteht. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall hätte ich sehr Lust, mit dir mal einen Abend in einem Gespräch zu verbringen, wo wir all diese Themen nochmal vertiefen können. Es war eine ganz schöne Begegnung und ich freue mich auch, dass wir auf diesem Weg soziale Medien und gegenseitige Buchprojekte da auch einander gefunden haben und einander auf diese Weise ein Stück weit auch schon begleiten jetzt über einen gewissen Zeitraum.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also nächstes Projekt ist ein gemeinsamer Abend mit dir und an alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und Sina und ich wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.